Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir und auch liebe Grüße aus der Gemeinde in Rostock, aus der Margaretenstraße 24. Genau. Wir haben ja heute in der Lesung etwas von Samaritern gehört oder von einem Samariter, der umgekehrt ist, um dem Herrn Danke zu sagen. Was irgendwie sehr interessant ist, dass es ausgerechnet ein Samariter war. Und auch heute werden wir wieder von einigen Samaritern hören, wie sie Jesus begegnen. Und bevor ich den Text lese, möchte ich noch einmal zusammenfassen, was ich beim letzten Mal, als ich hier war, erzählt habe. Denn da haben wir uns mit dem Text aus Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 4 beschäftigt, die Verse 1 bis 30. Und da ging es quasi um den Herrn Jesus, der auf der Durchreise in Samaria gehalten hat, in einer Gegend, die Juden normalerweise gemieden haben, weil die Samariter, das war ein Mischvolk, was jüdische und auch heidnische Bräuche vermischte. Und dort begegnete Jesus einer Frau an einem Brunnen. Nach samaritanischer Überlieferung war das wohl der Brunnen Jakobs. Ob das wirklich so ist, ist fraglich. Aber auf jeden Fall begegnete er dort dieser Frau. Und die Jünger sind in die Stadt gegangen, in die Stadt Sichar, um Essen zu besorgen. Und dann, nachdem Jesus die Frau um Wasser gebeten hat, entwickelte sich dann ein sehr spannendes Gespräch, in dem die Frau sich erstmal wunderte, was er denn da so erzählt, weil der Herr Jesus hatte der Frau von lebendigem Wasser erzählt, was er ihr geben könnte. Und ja, da wollte sie halt mehr wissen. Was der Herr Jesus eigentlich meinte, war, er hat in Wirklichkeit vom Heiligen Geist eigentlich gesprochen, den er Menschen oder dem, der im Herzen eines Menschen wirkt und ihn vollkommen erfüllt und auch verändert. Und auch wenn sie diesen geistlichen Hintergrund irgendwie erstmal nicht verstanden hat, sondern immer nur an natürliches Wasser gedacht hat, hat sie ihn trotzdem darum gebeten, dass sie dieses Wasser bekommt. Und daraufhin sagt er, dass sie ihren Mann holen soll und dann kommen soll. Und damit hat er ganz geschickt und trotzdem auch ohne Anklage den wunden Punkt in ihrem Leben entdeckt und darauf hingewiesen. Sie hat nämlich gesagt, sie hat gar keinen Mann, was der Jesus auch bestätigte, aber dann sagte er ihr, ja, sie hatte 5 Männer gehabt, aber der jetzige war eben nicht ihr Ehemann. Und an diesem Punkt merkte die Frau, dass das eben kein normaler Mensch war, der vor ihr stand, sondern dass das mindestens ein Prophet sein musste. Und ich meine, woher sonst sollte er das einfach so wissen, weil schließlich kannte er sie ja eigentlich gar nicht. Und dann begriff sie einfach, dass es um geistliche Dinge ging. Und dann stellte sie plötzlich diese Frage, wo denn jetzt der richtige Anbetungsort sei. Weil Juden und Samariter, die waren sich da eben nicht so wirklich einig. Das stellte der Herr Jesus klar und gab ihr dann auch gleich einen Blick in die Zukunft und machte deutlich, dass es gar nicht so um diesen äußeren Ort geht, sondern dass es vielmehr um das Herz geht, mit dem man Gott begegnet. Und dann kam sie selbst auf den Gedanken, dass ja bald der Messias kommen würde. Und wenn der da ist, dann wird er alles sagen, was zu tun ist. Und daraufhin, als sie dann bereit war, sagte der Herr Jesus, ich bin dieser, ich bin der Messias. Und das durfte sie erkennen. Und sie war so erfüllt davon, sie war so erfreut darüber, dass sie es sofort weitererzählen musste. Und dann ist sie direkt in die Stadt gelaufen und hat den Leuten dann davon erzählt. Und die Jünger, die sind nämlich gerade wiedergekommen und sie müssen es wahrscheinlich mitbekommen haben, wie der Herr Jesus ihr sich zu erkennen gegeben hat. Und die Frau läuft in die Stadt, erzählt das den Leuten und die Leute kommen raus. Und in dieser Zwischenzeit redet der Herr Jesus mit seinen Jüngern. Und da lese ich jetzt mal Johannes Kapitel 4 ab Vers 28. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Soweit. Also der Text beinhaltet im Prinzip diese Zwischenzeit, wie ich gerade schon erläutert habe. Und diese ersten Verse, die ich gelesen habe, 28 bis 30 und die letzten Verse, 39 bis 42, die bilden wie so einen inhaltlichen, aber auch so einen äußeren Rahmen. Und diese Zwischenzeit, die hat der Jesus genutzt, um den Jüngern einige geistliche Dinge weiterzugeben und zu erklären. Und damit lassen sich die Geschehnisse auch eigentlich ganz gut einordnen. Also wie bereits vorhin erwähnt, waren die Jünger unterwegs, um Essen zu besorgen. Das haben sie dann auch gemacht. Und als sie dann wiederkamen und die Frau weggelaufen ist, sagen sie dazu zu Jesus, Rabbi, iss. Der Jesus war ja trotz allem immer noch Mensch und musste deswegen auch essen. Das war sowohl ihm als auch den Jüngern klar. Und es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass die Jünger sich irgendwie um ihn sorgen, dass sie auch um sein leibliches Wohl besorgt waren. Und sie waren weit davon entfernt, ihn irgendwie zu nötigen, sondern sie bitten ihn, doch zu essen. Und sie sprechen ihn auch mit Rabbi an, was ja Lehrer bedeutet und eine hochachtungsvolle Anrede ist. Das können wir natürlich heute nicht mehr. Wir können ja nicht mehr für das leibliche Wohl unseres Herrn sorgen, weil er schon aufgefahren ist zum Vater und dort zur Rechten seines Vaters sitzt. Aber wir können uns irgendwie fragen, ob wir allgemein um die Sache des Herrn besorgt sind. Worum geht es uns persönlich in unserem Leben eigentlich? Und die Gedanken, die gehen schon irgendwie so ein bisschen in diese Richtung, die der Herr Jesus nun weitergeben will. Und er sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Die Jünger dachten, so wie die Frau auch, nicht wirklich geistlich. Und in der Tat klingt es irgendwie schon wie so ein förmliches, ich habe schon gegessen. Jedenfalls fragen die sich die Jünger erstmal, ja, hat ihn denn jemand schon zu essen gebracht? Sie haben das einfach nicht verstanden. Was will er damit jetzt eigentlich sagen? Er lässt sie aber auch nicht lange spekulieren, sondern er redet direkt weiter und sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es ist irgendwie sehr interessant, dass er den Gehorsam dem Vater gegenüber mit Speise vergleicht oder auch gleichsetzt. Und wenn man jetzt nochmal den Text, den ich vorhin zusammengefasst habe, anschaut, dort redet der Herr mit der Frau über Wasser. Und da geht es um den Heiligen Geist. Und eigentlich in diesem Text geht es ein Stück weit um Bekehrung. Geht es darum, dass man gerettet sein muss. Und das vergleicht er mit Wasser. Also ein Mensch kann ohne Wasser eigentlich nicht leben. Er überlegt vielleicht 3-4 Tage. Mit Essen geht es vielleicht ein bisschen länger. Oder also wenn man auf Essen verzichtet, kann man da länger überleben. Aber auch das, irgendwann muss man einfach wieder essen. Und es ist irgendwie sehr spannend. Zuerst geht es um Bekehrung und nun vergleicht er das Ganze aber mit Speise. Jetzt redet er mit den Jüngern, die kannten ihn ja schon. Und sie glaubten ja auch, bis auf einen, auch wirklich an ihn als den Messias. Genau, und das ist irgendwie, ja, fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, wie dieser Text so aufgebaut ist. Zuerst geht es um Wasser, dann um Speise, erst um den Heiligen Geist und nun geht es aber um das, was danach kommt, wenn man dann gerettet ist. Sie bekommen nämlich nachher einen Auftrag. Dazu kommen wir dann nachher noch. Genau, der Herr Jesus macht eigentlich deutlich, dass er für ihn jedenfalls den Willen des Vaters zu tun so lebensnotwendig ist, wie zu essen, wie Speise. Und wenn er das nicht tun würde, dann würde er jetzt endlich ja sterben, also geistlich tot sein im übertragenen Sinne. Weil der Herr Jesus ist ja nicht nur Mensch gewesen, sondern er ist auch ganz Gott. Und deswegen konnte er eigentlich gar nicht anders, als den Willen des Vaters zu tun. Er war vollkommen, oder er hatte genau denselben Willen eigentlich wie sein Vater und hat ihn vollkommen getan, sein ganzes Leben hindurch. Er hat genau das getan, was sein Vater ihm aufgetragen hat, was Gott ihm gesagt hat. Und hätte er das nicht getan, dann wäre er nicht Gott, dann wäre er ja auch geistlich tot. Er sagt nämlich jetzt, oder hat ja vorher schon gesagt, oder er hat gesagt, dass die Jünger diese Speisen nicht kennen. Und das ist ja in der Tat so, denn wir Menschen sind ohne Jesus geistlich tot. Jeder Einzelne, weil wir eben nicht das getan haben, was Gott von uns eigentlich will. Und darum ist er überhaupt auf die Erde gekommen. Und er sagt, dass er das Werk des Vaters vollbringen will. Das steht bei mir in der Schlachter, das steht auch in der Elberfelder, meine ich. Man kann das auch, dieses Vollbringen kann man auch mit Vollenden übersetzen. Und das heißt, es bezieht sich auf sein gesamtes Leben, was er auf der Erde gelebt hat, aber es bezieht sich auch auf diese Tat, in der alles gipfelt, nämlich dass er am Kreuz stirbt. Er, der Messias, der Sohn Gottes, er stirbt stellvertretend für unsere Schuld und nimmt damit den ganzen Zorn Gottes auf sich und damit wir an ihn glauben können und gerettet werden können. Das ist der eigentliche Grund, warum er gekommen ist. Und wenn wir dann wirklich glauben, wenn wir gerettet sind, dann werden wir auch lebendig und dann werden wir irgendwie dazu fähig, den Willen Gottes zu erkennen und auch zu tun. Und deswegen gilt diese Frage auch heute, ob du auch schon geistlich lebendig bist. Glaubst du auch schon an Jesus, deinen persönlichen Erretter? Er ist für dich und mich am Kreuz gestorben und hat unsere Schuld getragen. Und wenn du das noch nicht glaubst, dann ist auch heute wieder die Gelegenheit dazu, das zu tun und ihm zu glauben, dein Leben ihm zu geben. Der Herr Jesus ist also als Mensch auf diese Welt gekommen. Und das war auch seine erste Priorität, uns Menschen zu retten. Das war sein Auftrag. Und das war ihm deshalb auch wichtiger als irgendwelche irdische Speise. Also natürlich hat er es nicht gänzlich abgelehnt, er musste ja auch essen. Aber darauf lag eben nicht sein Fokus. Sein Fokus lag darauf, uns Menschen zu retten. So groß war seine Liebe oder ist seine Liebe. Und trotzdem wurde er auch versorgt. Die Jünger waren ja auch besorgt um ihn und haben ihn eigentlich auch gebeten, noch zu essen. Und irgendwie habe ich so gedacht, das erinnert mich an diese Verheißung aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Er hat uns das eigentlich in Perfektion vorgelebt, was das bedeutet, wie das funktionieren kann. Er hat den Willen des Vaters über alles gestellt. Und der Vater hat sich auch um ihn gekümmert und hat ihm das gegeben, was er brauchte. Und wir können uns halt auch heute diese Frage stellen, ja, was ist uns eigentlich wichtig? Was ist mir wichtig? Ist uns der Herr und sein Reich wichtiger als Essen und Trinken? Wo bekommen wir unsere Kraft her? Ist wirklich er derjenige, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir Kraft schöpfen können, wo wir uns ganz und gar von ihm abhängig machen? Das war natürlich noch nicht alles, was der Jesus sagen wollte, denn er wollte ihm ja schließlich auch einen Auftrag geben. Er hatte selbst den Auftrag, irgendwie Menschen zu retten, und nun redet er zu den Jüngern weiter. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Denn andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Der Herr Jesus nutzt hier ein Bild aus der Landwirtschaft von Saat und Ernte, um das geistliche Prinzip der Mission deutlich zu machen. Und wie auch in dem Auftrag Jesu in seinem irdischen Leben, ging es hier auch darum, dass Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Am Anfang könnte er sich jetzt auf ein Sprichwort beziehen, so nach 4 Monaten kommt die Ernte, oder vielleicht war es genau die Zeit, wo man sagen konnte, in 4 Monaten ist wirklich die Ernte. Das lässt sich jetzt nicht so genau sagen. Aber das Entscheidende ist, dass er am Schluss sagt, das ist eigentlich egal, wie weit die Ernte noch entfernt ist, weil sie ist nicht mehr weit entfernt. Sie steht vor der Tür. Die Erntefelder sind weiß. Und er sagt auch, hebt die Augen auf und seht auf die Felder. Und erinnern wir uns an die Situation. Das war ja diese Zwischenzeit, in der die Frau weg ist und die Leute geholt hat. Und ich kann mir irgendwie sehr gut vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt der Jesus zu dieser Stadt hinweist und man da schon die Menschenmenge sehen kann. Und die meinte er nämlich auch mit dem Erntefeld. Denn bei diesen Menschen wurde nun auch etwas gesät. Die Frau ist ja da hingegangen und hat ihnen davon erzählt. Und die Leute kommen jetzt wirklich auch raus. Und nun ging es halt darum, dass auch sie wirklich glaubten und gerettet werden. Und das konnte er natürlich auch sagen, weil er wusste, dass diese Menschen wirklich bereit sind dafür, dass diese Ernte eingefahren werden kann. Da brauchte man eigentlich nicht mehr viel machen. Und jetzt sagt Jesus auch, dass wer erntet, also den Menschen zu Jesus führt, der erhält Lohn. Und auch das ist eine Verheißung, die hier steht. Und wenn man damit auch Frucht zum ewigen Leben sammelt, dann bedeutet das jetzt nicht, dass man nur wenn man erntet, dann auch errettet ist oder dass man sich damit die Errettung erkaufen könnte, denn das wäre Werksgerechtigkeit und das steht dem Evangelium komplett entgegen. Nein, es zeigt, dass die Mühe nicht vergeblich ist und dass das, was man dann tut, dass man erntet, dass das ein Lohn ist, den man auch später im Himmel haben wird. Weil jetzt endlich werden ja Menschen gerettet. Es geht um jeden einzelnen Mensch, die dann auch im ewigen Leben dabei sind und teilhaben. Und wenn das der Fall ist, dann können sowohl der Seemann als auch der Schnitter sich miteinander freuen. Und jetzt steht natürlich die große Frage im Raum, wer ist jetzt der Seemann und wer ist der Schnitter? Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das sehen möchte. In dieser Situation, die wir uns anschauen, kann man eigentlich sagen, dass Jesus erstmal der Seemann war. Er hat der Frau gesät, aber er hat auch gleichzeitig geerntet. Die Frau hat sich in seinem Beisein auch bekehrt. Und diese Frau ist jetzt weitergegangen in die Stadt und hat dort weiter gesät. Und diese Leute sollten jetzt auch kommen. Das könnte man sagen, dass Jesus sowohl Seemann als auch Schnitter ist. Es wird aber gesagt, dass sowohl der Seemann als auch der Schnitter sich miteinander freuen. Das heißt, er bezieht sich wahrscheinlich nicht unbedingt auf diese spezielle Situation, sondern er wirft eigentlich einen Blick mit in die Zukunft. Und auch da gibt es irgendwie die Möglichkeit, okay, man kann jetzt auch sagen, Jesus ist der Seemann und er sät das Wort aus und die Jünger, wenn der Jesus nachher aufgefahren ist, die sammeln dann die Ernte ein und dann kommen die ganzen Leute halt auch zum Glauben. Man kann es auch sagen, dass die Apostel nachher die Seemänner sind, weil auch sie sind rausgegangen in die Welt, haben gepredigt und andere in den Gemeinden dort haben dann wieder ja, dafür gesorgt, dass Leute zum Glauben gekommen sind. Also es ist auch heutzutage, ne, jemand predigt und hört etwas, aber er kann sich nachher ganz woanders bekehren. Und deswegen, es ist, wie gesagt, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, die alle irgendwie anwendbar sind. Aber dieses Prinzip, das gibt er hier schon mit auf den Weg. Denn dieses Bild macht uns heute nämlich etwas deutlich. Der eine sät, der andere erntet. Also wenn der eine sät und der andere erntet, dann bedeutet das, das ist eigentlich eine Arbeitsaufteilung. Und es soll eigentlich im Prinzip deutlich machen, wenn man tatsächlich dabei ist, wie jemand sein Leben Jesus gibt, dann ist das nicht dein Verdienst. Weil in den allerwenigsten Fällen ist es tatsächlich so, dass ein Mensch jemanden predigt und der sich dann auch direkt bekehrt. Das ist eigentlich oft ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Begegnungen, aus Bibelversen oder ja. Deswegen, was Jesus hier eigentlich auch deutlich machen möchte, uns persönlich, ist, dass wir uns davor schützen, stolz darauf zu sein, wenn sich da irgendwie jemand bei uns vielleicht bekehrt. Wie gesagt, es sind oft viele kleine Punkte, die in einem Leben passieren müssen, dass ein Mensch sich für Jesus entscheidet. Es fängt vielleicht mit irgendwelchen Fragen und Sehnsüchten in einem selbst an, die ihn irgendwie herumtreiben. Dann sieht er vielleicht ein Plakat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese großen Plakate gesehen habt, wo einfach ein Bibelvers auch draufsteht. die ihn dann vielleicht irgendwie ansprechen. Das Leben eines Menschen oder einfach die Andersartigkeit eines Christen in seinem Umfeld, die ihn einfach zum Nachdenken anregen. Dann auch Gespräche mit Christen, das Lesen in der Bibel, eine Predigt, krasse Lebensumstände oder auch einfach Menschen, die im Hintergrund für diese Person beten. Also wir sehen, dass es ganz viele Dinge eigentlich braucht oder die einfach dazu beitragen, dass es oft viele Menschen auch sind, die irgendwie ein Stück weit daran teilhaben, dass ein Mensch zu Jesus findet. Und wie gesagt, wenn du der Auserwählte bist, der dann Zeuge davon wird, wie er sein Leben Jesus gibt, dann ist das nicht dein Verdienst, sondern es ist Gnade. Es ist Gnade, dass dieser Mensch zu Jesus gefunden hat, dass er wirklich gerettet wird. Es ist Gnade, dass er dich dazu auch gebraucht hat. Und es ist Gnade, dass du diesen Moment miterleben durftest. Und dann, wenn die ganzen anderen Leute, die vielleicht auch mal irgendwie dafür gebetet haben oder das im Gedanken mitgetragen haben, wenn die das hören, dass der sich bekehrt hat, dann freuen sich einfach alle miteinander. Und der Herr freut sich am allermeisten. Und wenn der Jesus hier sagt, der erntet, empfängt Lohn, dann klingt es ja eigentlich erstmal so, als ob die sehen, keinen Lohn bekommen. Habe ich auch irgendwie drüber nachgedacht, dann musste ich aber an eine Stelle im 1. Korintherbrief denken. Da, der Brief ist vom Apostel Paulus und ich lese mal 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 8. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also ich verstehe eigentlich daraus, dass es fast egal ist, ob man jetzt nun sät oder erntet, der Herr wird entsprechend dieser Taten Lohn geben. Aber in dieser Situation, oder diese Situation war halt so, er wusste, dass die Samariter, die jetzt aus der Stadt rauskommen, dass die bereit waren zu glauben. Dass sie nur noch Jesus begegnen mussten, um wirklich zu glauben. Deswegen wird das hier wahrscheinlich ja so explizit gesagt. Und dazu möchte ich auch noch mal ein Beispiel nennen, was ich selbst, stand auch nur daneben und habe mir das Zeugnis angehört und habe irgendwie auch gestaunt. Und zwar ging es um einen Mann, ich nenne ihn Fabio, und seine Frau war früher, glaube ich, in der Gemeinde, ist dann aber irgendwie vom Glauben weggekommen, ist in die Welt gegangen und hat diesen Mann kennengelernt und ihn geheiratet. Und einige Jahre später ist sie wieder zur Gemeinde zurückgekommen und hat dann ganze Sachen mit Jesus gemacht und hat sich taufen lassen. Der Mann ist immer mitgekommen und das Besondere war, dieser Mann hatte einen Arbeitskollegen, der auch in diese Gemeinde ging. Und der hatte halt auch mit ihm viele Gespräche. In der Gemeinde wurde viel für ihn gebetet, aber es passierte gar nichts. Und als er sich dann taufen ließ, hat er dann erzählt, was für ihn so ausschlaggebend war. Und das waren eben nicht diese ganzen Gespräche, sondern er war auf dem Geburtstag eines Freundes, der auch Christ war. Der hatte aber war in einer ganz anderen Gemeinde, also der hatte mit der Gemeinde gar nichts zu tun, sondern es war eine ganz andere. Und der muss wahrscheinlich eine Ansprache gehalten haben und hat dann gesagt, wie dankbar er ist für all das, was er hat, weil das alles, dieses ganze Gute, was er bekommen hat, das ist alles von Gott. Also egal was, alles, was er hat, ist von Gott. Und das war für ihn der entscheidende Punkt, wo er zum Nachdenken gekommen ist und gemerkt hat, das stimmt, das ist irgendwie nicht selbstverständlich und irgendwoher muss das ja auch alles kommen, was ich habe, all das Gute. Und das war für ihn ausschlaggebend, dass er wirklich ins Nachdenken gekommen ist. Da waren viele Menschen dran beteiligt, die mit ihm gesprochen haben. Er hat einen Glaubenskurs besucht und auch viele Leute, die gebetet haben. Und dann hat er sich wirklich für Jesus entschieden und dann stand er da und hat dieses Zeugnis erzählt. Das war so schön einfach zu sehen, wie viele Menschen daran irgendwie auch gewirkt haben. Und wenn man sich dann selber abmüht, da passiert irgendwie gar nichts und dann macht irgendjemand anders, sagt dann irgendwas, was ihn dann wieder zum Nachdenken bringt, das ist irgendwie sehr spannend, wie Gott manchmal diese Wege geht. Dieser Text macht uns aber auch noch etwas anderes deutlich. Das ist in Vers 38. Die Ernte ist nämlich auch mit Arbeit verbunden. Also zu sehen und zu pflegen, das kostet natürlich schon Mühe. Aber Jesus sagt da, ihr seid in ihre Arbeit eingetreten, also in das, was alles vorher passiert ist. Das bedeutet auch Arbeit. Also dass es auch irgendwie mühevoll sein kann, jemanden dann zum Glauben zu führen oder zu ernten, um in dem Bild zu bleiben. Es kostet Mühe. Aber wenn man diese Verheißung im Hinterkopf behält, dass es Lohn geben wird, dann kann uns das einfach, ja, darf uns das einfach ermutigen. Denn jede Seele, die gerettet wird, ist diese Arbeit auf jeden Fall wert. Wenn man mal so mitbekommt, wenn man mal von Anfang an dabei ist, wie so ein Sola funktioniert, wie so ein Sola geplant wird, so 1-2 Monate nach dem Sola beginnen die Planungen fürs nächste Jahr. Und wenn man sich dann bewusst, wenn man dann auf dem Platz steht und sich denkt, wie viel Arbeit war das eigentlich? Wie viel Planung? Wie viel musste gemacht und organisiert werden? Wofür eigentlich? Das, lohnt sich das überhaupt? Und man oft merkt man das gar nicht. Da passiert irgendwie so gar nichts. Und erst Jahre später bekehrt sich vielleicht jemand, aber dann hat sich das schon gelohnt. Ich meine, es war der Lagerleiter, der dieses Jahr einen Brief vorgelesen hat von einer Teilnehmerin, das ist schon einige Jahre zurück. Und er hat diesen Brief vorgelesen und darin hat die Teilnehmerin sich bei der Mitarbeiterin, bei der Zeltmitarbeiterin bedankt. Dafür, dass sie Jesus geteilt hat, dass sie von Jesus erzählt hat. Und sie sagte, das waren entscheidende Momente, die dazu beigetragen haben, dass sie zum Glauben gefunden hat. Und ich finde das sehr bewegend, weil es irgendwie deutlich macht, es bringt was. Dieser ganze Aufwand, den man sich macht, wenn einer gerettet wird, dann ist Freude im Himmel. Und wir können uns darüber auch freuen, weil wir diesen Menschen auch im Himmel wiedersehen werden. Und genau dazu sind wir auch berufen, Menschen zu Jesus zu führen, irgendwie Zeugnis zu sein. Manche sehen, manche ernten, manche sehen sogar sehr, sehr viel aus und sehen irgendwie gar keine Frucht. Und da musste ich an den schottischen Missionar William Gibson Sloan denken. Der hat irgendwie gehört, dass auf den Färöerinseln, dass da der Alkohol herrschte. Und dann ist er dorthin gefahren einige Male und hat im 19. Jahrhundert gelebt. Der ist dann nachher wirklich dorthin ausgewandert. Und dann ist er jahrelang über die Inseln da gelaufen und die Berge hochgekrochen und hat bei den Schafen geschlafen und hat den Menschen das Evangelium erzählt. 20 Jahre lang. Und es ist nichts passiert. Und dann, wie gesagt, nach 20 Jahren fand die erste Frau zum Glauben. Und das hat eine Erweckungsbewegung bewirkt, dass 20% der gesamten Bevölkerung der Färöerinseln zum Glauben kam. Auf jeder Insel gibt es heute noch eine Gemeinde. Weil ein einziger hingegangen ist und einfach treu seinen Dienst getan hat. Beim Daniel Verlag gibt es dieses Buch von William Gibson Sloan. Mich hat das schon irgendwie sehr fasziniert. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich habe in der Vorbereitung auch gedacht, ich muss das lesen, weil das wirklich so, so bewegend und auch so spannend ist, wie Gott manchmal wirkt und wie diese Treue dieses einzelnen Mannes irgendwie ja auch belohnt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel er überhaupt von diesem Lohn gesehen hat. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel Jim Elliot, der nichts davon gesehen hat. Er ist mit 4 weiteren Missionaren in den Urwald gegangen, zu den Indianern, und er wurde umgebracht. Und die anderen 4 auch. Er hat nichts davon gesehen. Er hat gesät, aber er hat nichts gesehen, was aufgegangen ist. Erst die Ehefrauen sind dann zu dem Stamm gegangen und da hat sich dann nachher alles so entwickelt, dass die wirklich zum Glauben gefunden haben. Die haben nichts davon gesehen, aber sie haben trotzdem gesät und es war trotzdem ein wertvoller Dienst, den sie getan haben. Und so können wir halt sehen, dass es total unterschiedlich ist, wie Mission funktionieren kann. Und das darf uns halt oder soll uns halt nicht unter Druck setzen, sondern es darf uns Mut machen, einfach Zeugnis zu sein, weil es dazu beitragen kann, dass ein anderer Mensch gerettet wird. Und sei es ein kleiner Bibelvers oder einfach vorleben, wie wir eigentlich leben sollen, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Und ich wünsche uns einfach diesen Blick, diese Liebe, die wir empfangen haben, auch an andere weiterzugeben. Denn genau das ist das, was die Frau im Jakobsbrunnen gemacht hat. Sie hat Jesus als den Messias erkannt und sie hat voller Begeisterung einfach Zeugnis gegeben. Sie ist in die Stadt gelaufen und hat dann gesagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und wahrscheinlich auch mit dieser Freude, die sie dabei ausgestrahlt hat, das hat die Menschen überzeugt. Und in Vers 39 steht, sie glaubten um ihrer Worte willen. Das hat vollkommen gereicht. Und sie sind rausgegangen zu Jesus und haben ihn dann noch gebeten zu bleiben. Wo ist das denn bitte mal in Israel passiert? Die meisten, oder es war oft so, dass Jesus vielleicht sogar raus aus der Stadt gebeten wurde. Einige wollten ihn steinigen. Aber bei den Samaritern, die fragen ihn, ob er bleiben kann. Und auch interessant ist, es steht nichts davon, dass er geheilt hätte oder dass er irgendwelche Wunder getan hätte. Dieses einzelne Wunder, was er an der Frau getan hatte, das hat bei den Samaritern komplett gereicht. Er hat sich ihr offenbart und dann zeugte sie davon. Und die Menschen kamen zu Jesus. Er ist dann nachher 2 Tage da geblieben. Und dann steht da auch, dass noch viel mehr Leute um seiner Worte willen glaubten. Und nicht um seiner Wunder willen, sondern um seiner Worte willen. Und das sagen sie dann ihr auch. Dass sie jetzt nicht nur aufgrund ihrer Worte glauben, sondern dass sie nun selbst erkannt haben, wer er ist. Und genauso muss es eigentlich sein, wenn ein Mensch durch die Predigt von Jesus hört und anfängt zu glauben, dann muss er sich ja jetzt endlich auch persönlich an den Herrn Jesus wenden, sodass es eine persönliche und direkte Beziehung zu ihm wird. Und genau das ist hier geschehen. Und auch sehr bemerkenswert ist, dass sie Jesus als den Retter der Welt erkennen. Israel war eigentlich das auserwählte Volk und an einer anderen Stelle sagt Jesus, dass er eigentlich in erster Linie zu dem Volk Israel gesandt ist. Aber hier in Samaria, unter diesem Mischvolk, fand eigentlich die erste Erweckung unter den Heiden statt. Und dass ausgerechnet diese das verstehen, dass der Herr Jesus eben nicht nur der Retter Israels, sondern der ganzen Welt ist, damit haben sie eigentlich ein Teil der Heilsgeschichte Gottes mit der ganzen Welt erkannt. Das haben nicht mal die Jünger direkt verstanden. Ne? Die haben ja auch ein bisschen gebraucht, bis sie kapiert haben, oh, für die Heiden gilt das ja auch. Und das ist eigentlich ein großes Vorrecht für die Samariter damals gewesen, dass sie das irgendwie schon begreifen durften, dass sie das wirklich so erkennen durften. Ich fasse zusammen. Also wir haben heute gesehen, wie das Zeugnis dieser Frau, dieser Samariterin, die Jesus begegnet ist und sich offensichtlich bekehrt hat, wie sie Zeuge sein durfte in ihrer Stadt, wie sie von Christus erzählt hat. Und als sie in der Stadt war und von Jesus redete, oder als sie in der Stadt war und Jesus mit seinen Jüngern redete, erklärte er ihnen, dass er gekommen war, um den Willen des Vaters auszuführen und jetzt endlich um Menschen zu retten, was in seinem Tod am Kreuz für unsere Schuld und in seiner Auferstehung natürlich gipfelte. Diese konkrete Tat wird zwar nicht erwähnt, aber es wird deutlich, dass es um Rettung der Menschen und uns Menschen geht. Und sein Auftrag war für ihn so lebensnotwendig, dass er das für wichtiger erachtete als ja, die leibliche Speise. So dass wir uns auch die Frage stellen können, was ist uns wirklich wichtig im Leben? Wie ja, gehöre ich ihm überhaupt? Und wenn ja, was sind meine obersten Prioritäten? Wie wichtig ist uns ja, das Anliegen des Herrn? Und außerdem gab er seinen Jüngern auch mit, dass wenn wir zu ihm gehören, dass wir in dieser Welt als Zeugnis leben sollen und auch Menschen zu Jesus führen dürfen. Und er verheißt uns sogar Lohn dafür. Obwohl wir eigentlich nicht viel wirklich dazu beitragen können, weil letztendlich ist es der Herr selbst, der in den Herzen wirkt. Wir können nur Zeuge sein. Und das geschieht natürlich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Genau, und es ist halt ja, ein großes Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Leuten oder Begebenheiten, die eigentlich dazu führen, dass sich jemand bekehrt. Es ist also ein Teamwork, aber alles in allem Gnade, wenn Gott uns dazu gebrauchen möchte. Und es darf uns auch ermutigen, von unserem Herrn und ja, zu reden und von ihm weiterzuerzählen. Und dieses schlichte Zeugnis der Frau macht uns auch irgendwie deutlich, wie das funktionieren kann. Man braucht keine krassen, hochtrabenden Reden zu halten, sondern das, was sie gemacht hat, ist, sie hat einfach nur erzählt, was sie mit Jesus erlebt hat. Und das reicht vielleicht auch schon aus. Und das ist auch dann authentisch irgendwie, wenn wir sagen, das habe ich mit Jesus erlebt. Und das wünsche ich uns und vor allem auch mir selbst irgendwie, dass ich dieses Herz für verlorene Menschen irgendwie habe, dass ich diese Freude und diese Liebe, die uns der Herr gibt, die wir erfahren durften, dass wir davon so erfüllt sind, so voll sind, dass wir gar nicht anders können, als einfach von ihm weiter zu erzählen. Genau, das wünsche ich uns. Amen.